Ich war am Freitag mit in der Stadt. Ich war am Anfang sehr enttäuscht und hat dann schon beschlossen zu gehen. Ich konnte einige Traktate weitergeben. Ich habe gesehen, dass andere auch Gespräche hatten, aber ich hatte kein Gespräch. Und dann kam doch noch ein Gespräch zustande. Das sage ich nur ganz kurz, von einem Mann, den ich als Christ eingestuft hätte. Und ich habe ihn gefragt, ob er gläubig sei, was ich sonst nie frage, ich weiß nicht. Und dann hat er lauter kritische Fragen gestellt, so als ob er nicht gläubig wäre, und hat sich nachher aber als gläubiger Christ rausgestellt und hat dann gesagt, Sie müssen fragen, nicht ob jemand gläubig ist, die Moslems glauben auch, das stimmt ja auch, sondern Sie müssen fragen, ob jemand an Christus glaubt. Das fand ich sehr gut. Und dann bin ich aber auf dem Heimweg. Ich habe so einen schönen Weg von der Straßenbahn nach Hause. Das sind drei Bänke. Und da waren drei junge Leute und die haben so einen Rap-Text gelesen. Die waren so 16 etwa. Und dann bin ich umgedreht und dachte, ich habe was Schönes für euch zum Lesen, habe ihnen ein Traktat gegeben. Und dann kamen wir ins Gespräch. Der eine war ein ungläubiger Jude, hat es sehr betont, dass er gar nichts glaubt und dass die Welt nicht von Gott erschaffen ist, sondern alles erklärbar. Und der andere war ungläubig, sehr vehement. Und der dritte war gläubig. Und der war so interessiert und so lebendig. Und es war so schön und wir haben ganz viel geredet über die Schöpfung und über, wenn Jesus wiederkommt. Und jedenfalls, dann habe ich dem Malo, habe ich ihm noch eine Einladung gegeben für den nächsten Sonntag. Er hat gesagt, er kommt und war ganz freudig. Und ich war so, so glücklich den ganzen Tag und den nächsten Tag. Ja, das ist so eine Freude, wenn Gott so einen Menschen einem schenkt. Lob den Herrn.
Ich bin so ermutigt. Und ich war nicht mit den Geschwistern zusammen, das schaffe ich nicht mehr. Aber ich hatte so Freudigkeit, irgendwie Evangelium zu predigen. Und habe zum Herrn gesagt, Herr, du bist jetzt der Löwe von Juda in mir. Voller Mut und voller Freudigkeit. Und weil ich immer so den Eindruck hatte, mein Gehwagen, der ist ein Hindernis, habe ich meine Stöcke genommen. Und dann bin ich mal losmarschiert und habe mit zwei jungen Männern gesprochen. Ich habe gesagt, eine kleine Frage. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, was Gott in diesem Zeitalter mit uns Menschen vorhat? Und dann hat er gesagt, nein. Ich habe gesagt, darf ich Ihnen sagen? In Kürze? Dann hat er gesagt, er ist zwar eilig, aber das möchte ich wissen. Und dann habe ich das ihm gesagt, hat er sich sehr bedankt, war ein bisschen eilig. Und dann kam der Nächste und dann habe ich halt wieder Schleiche gesagt. Und der war auch so positiv, ich habe bloß keine Einladungen dabei, geht nur Traktate. Aber dann habe ich gemerkt, mit den Stücken, das geht halt doch nicht, dann bin ich wieder nach Hause. Und habe mein Gehwagen genommen, dann bin ich wieder los. Voller Mut. Ich habe selten so Mut. Und dann gab es wieder ein paar so schöne Gespräche. Ein junges Mädchen, mit der habe ich lange gesprochen, sie war so kurz drauf, den Herrn aufzunehmen. Aber sie hat dann doch gesagt, vielleicht auch lieber heute Abend. Und das Letzte war dann eine Lehrerin. Und es war auch so ein gutes Gespräch. Und ich dachte, ach, wie gerne wäre ich jetzt bei den Geschwistern. Aber es ist auch so sehr gut gewesen. Und ich war so beflügelt und gefüllt, weil einfach, ich habe gemerkt, der Herr ist zufrieden, wenn wir reden. Wenn wir sein Wort reden und die Wirklichkeit den Menschen bringen, die Wahrheit, das Leben. Lob den Herrn.
Lob den Herrn. Ich denke, wir haben alle diese Woche erfahren, wie es auch in Römer 8 heißt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer will gegen uns sein? Lob den Herrn. Und es geht weiter ab Vers 32 in Römer 8. Er, der selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt wurde. der sogar zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Lob den Herrn. Und ich denke, das ist, was wir auch jedes Mal beim Evangelium erfahren. Ja, der Sohn, der zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Dieser Tisch zeigt, das ist vollbracht. Der Herr ist für uns gestorben, aber er ist auch auferstanden und ist heute lebendig in uns durch den Geist. Und wir erfahren diesen Geist täglich und insbesondere auch im Evangelium. Wir erfahren ihn, wie er lebendig ist und den Zustrom gibt. Lobt den Herrn. Unser Herr ist lebendig. Er ist, wie es hier heißt, vielmehr der auferweckt wurde. Das habe ich in den Versen besonders geschätzt. Der Tisch zeigt nicht nur, der Herr ist gestorben, sondern er ist auch wieder auferweckt. Ja, durch ihn haben wir heute auch Anteil am Vater und können ihm nahen. Heute Morgen auch, wir haben alle den freien Zugang hinein in das Heiligste. So lasst uns diesen Zugang auch nehmen. Lob den Herrn. Herr, wir danken dir. Danke, Herr, dass du den Weg frei gemacht hast. Herr, und wir nehmen auch gern diesen Zugang hinein in das Heiligste. Lobe den Herrn. Amen.
Psalm 107. Danke dem Herrn, denn er ist gut und seine Güte währt ewiglich. Es sollen die Erlösten des Herrn sagen, die er aus der Hand des Feindes erlöst hat, die er aus den Ländern gesammelt hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Ja, Herr Jesus, wir loben dich, Herr. Danken dir, Herr Jesus, er führte sie den richtigen Weg, dass sie zu der Stadt kamen, in der sie wohnen konnten. Lob den Herrn. Sie sollten dem Herrn danken für seine Güte, für seine wunderbaren Taten an den Menschenkindern. Ja, dass er die durstige Seele sättigt, die Hungrigen mit Gutem stillt. Ja, danke, Herr. Wir loben dich heute Morgen, Herr. Loben dich alle Zeit, Herr. Herr, du bist so gut, so wunderbar zu uns, Herr. Herr, deine Güte ist ohne Ende, Herr. Herr Jesus, und deine Hand ist alle Zeit mit uns, Herr. Bis zur vollen Erlösung, Herr Jesus. Lob den Herrn.
Wir hatten über das verlängerte Wochenende eine schöne Radtour. Die Natur zu genießen, aber auch den Herrn zu genießen dabei. Und da habe ich vor mich hingesprochen, so dann, als ich ein bisschen alleine war, vorausgefahren. Herr Jesus Christus. Und dann habe ich es mehrmals gesagt und dann irgendwann gedacht, Frank, was sagst du da? Und dann habe ich ja Zeit gehabt und habe wirklich diese drei Worte so richtig mal vor den Herrn gebracht und gemerkt, wie wunderbar es ist, dies auszusprechen, diesen Reichtum. Also als erstes mal Herr, Herr Jesus, Herr, ja, du bist der Herr, bist du auch mein Herr, nehme ich dich rein in mein Leben als meinen Herrn. Herr, du bist mein Herr, danke, dass ich so einen wunderbaren Herrn habe. Ja, und das nächste ist dann Jesus. Ja, wo kommt's her? Jesus von Jeshua, von Joshua. Gott hilft, Gott rettet. Ja, wir haben so einen wunderbaren Retter. Dieser Gott, er rettet mich, er rettet jeden von uns heraus. Jesus, du bist der Retter. Halleluja, ein wunderbares Wort, ein wunderbarer Name. Herr, ich will diesen Namen noch mehr in meinem Herzen tragen und haben. Ja, und dann auch Christus, der Gesalbte. Auf dem Herrn liegt der ganze Segen des Vaters. Und er ist nicht begrenzt. Dieser Segen ist überfließend. Diese Salbung. In 1. Johannes 2, die Verse 20 bis 29 sind überschrieben mit: Die Salbung lehrt uns, in Gott zu wohnen.
Und dann lese ich einfach mal den Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr alle wisst. Amen. Wir haben die Salbung, Jesus Christus. Die Salbung, die der Vater dem Herrn gegeben hat, die überfließend ist. Diese Salbung hat er uns gegeben. Ja, und dann Vers 27, nimm es gleich wieder auf. Doch ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, wohnt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch alles lehrt und wahrhaftig ist und keine Lüge ist. Und wie sie euch gelehrt hat, so wohnt in ihm. Ja, diese Salbung und der ganze Segen, der da drin ist. Herr, wir loben und preisen dich für diese Salbung, Herr. Herr Jesus Christus. Oh. Herr Jesus Christus, diese Kraft in diesen drei Worten, Herr. Wir rufen dich an. Halleluja. Und empfangen von dir diesen Reichtum. Danke, Herr.
Ich möchte noch ein paar Ausführungen machen zu der dritten Versammlung in der Konferenz. Dann lesen wir mal gemeinsam ein paar Verse. Epheser 5, Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Dann lesen wir Römer 12, 1 und 2.
Ich ermahne euch,
durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Denksinns, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und dann lesen wir noch Philipper 2, Philipper 2, 15 und 16a. Es gibt in der Zeit des Alten Testaments, also bevor der Herr gekommen ist, gibt es eine ganze Menge Geheimnisse, die aber im Neuen Testament dann aufgeschlüsselt werden. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist. Ein Geheimnis ist auf jeden Fall die Gemeinde. Und Paulus sagt sogar, das ist ein großes Geheimnis. Der ganze Epheserbrief spricht ein paar Mal von diesem Geheimnis, die Gemeinde. Aber es gibt auch das Geheimnis der Entrückung zum Beispiel. Das ist auch ein Geheimnis. Ersten Korintherbrief. Oder es gibt das Geheimnis der Göttlichkeit im Timotheusbrief. Groß ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Und was ist dieses Geheimnis? Wie geht es weiter? Gott ist offenbart im Fleisch. Gott ist Fleisch geworden und will unter uns sichtbar werden. Das ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Und es gibt im Thessalonicher Brief noch das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Noch ein Geheimnis. Oder in der Offenbarung schreibt Johannes von dem großen Babylon ein Geheimnis. Und es gibt auch ein Geheimnis, Kolosserbrief, gell? Kolosser 1,26, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es sind so viele Geheimnisse, von denen das Neue Testament hier spricht. Und die sind Geheimnisse, weil sie im Alten Testament nicht, sagen wir mal, direkt angesprochen werden. Aber vieles wird im Alten Testament schon angedeutet. Zum Beispiel die Entrückung sehen wir bei Henoch. Elia, ja, aber Henoch, von Henoch heißt, ihr müsst mal dieses Kapitel lesen. Das ist die Geschlechterfolge von Adam, da heißt es immer, er starb, er wurde so alt, er starb, bis Henoch, er war nicht mehr gesehen, er wurde weggenommen. Das ist die Entrückung. Das ist sozusagen das Unterpfand und die Garantie, dass die Entrückung möglich ist und kommt. Und so gibt es auch das Geheimnis der Gemeinde. Das ist ein Geheimnis, sagt Petrus, das wollten viele schon sehen, die davon gesprochen haben. Engel wollten hineinschauen. Kennt ihr den Vers? 1. Petrus 1, 11. Sie haben geforscht, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen deutete. Zur Zeit des Alten Testaments, man beachte, welche der Geist Christi in ihnen deutet, der zuvor die Leiden Christi und die Herrlichkeiten danach bezeugte. Und es wurde ihnen offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch mit dem dienten, was euch nun verkündigt ist durch jene, die euch das Evangelium gepredigt haben, aus dem Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, Dinge, in welche die Engel hineinzuschauen begehren. Viele Dinge, die im Alten Testament nicht offenbart waren. Als ich das nochmal sah, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das hat ja sehr viel mit dem Aufbau zu tun, was uns das Alte Testament zeigt. Da kamen mir die Verse im 2. Mose, da möchte ich kurz drauf eingehen, 2. Mose 26. Dort geht es um den Aufbau der Stiftshütte. 2. Mose 26, ich lese ab Vers 26. Mose bekommt gesagt, fertige Riegel aus Akazienholz an. Vorher werden die Bretter beschrieben, aus denen die Stiftshütte aufgebaut wird. Fertige Riegel für die Bretter an. Der einen Längsseite der Wohnung, 5 Riegel für die Bretter der anderen Längsseite der Wohnung und 5 Riegel für die Bretter der Seite der Wohnung, die die Rückseite bildet, nach Westen zu. Und der mittlere Riegel, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, der mittlere Riegel in der Mitte der Bretter soll von einem Ende zum anderen durchlaufen. Damit wird schon angedeutet, dass Christus in uns ist. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, ich weiß. Ich male mal so ein Brett hin. Von vorne und dann hier ungefähr ist die Mitte. Dann sind hier von vorne gesehen Ringe, durch die die Riegel laufen. Es sollen aber 5 Riegel sein. Und der 5. Riegel läuft hier in der Mitte durch. Jetzt klappe ich dieses Brett zur Seite. Dann sind hier die Ringe und hier ist ein Loch. Durch dieses Loch läuft der mittlere Riegel durch alle Bretter durch. Es gibt 5 Riegel und der mittlere läuft in der Mitte der Bretter durch alle Bretter durch. Das muss man sich mal anschauen. Es gibt so Bilder, da kann man die Stiftshütte sehen, wie sie aufgebaut war. Das zeigt, dieser mittlere Riegel, Christus in uns, hält alle Bretter zusammen. Seht ihr das Bild? Unser Zusammenhalt ist nicht unsere gemeinsame Kultur, unsere gemeinsame Sprache, unsere ähnliche Bildung und Intelligenz, sondern was uns zusammenhält, ist Christus in uns. Dieser Riegel in der Mitte. Den sieht man gar nicht. Den sieht man gar nicht. Merkt ihr das? Diese vier sieht man. Aber den in der Mitte, den sieht man nicht. Der ist verborgen in uns. Das ist sehr wichtig, weil Christus hält uns zusammen. Dieser Christus, den wir haben, der hält zusammen. Es gibt noch 4 andere Riegel, Das könnte man deuten auf Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die Dinge, die so am Anfang vorgegeben waren. Aber der wichtige ist der mittlere Riegel, der durch alle hindurchläuft, und zwar innen drin. Das ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, der uns zusammenhält. So sind diese Dinge, die im Neuen Testament offenbart werden, wörtlich, sind im Alten Testament schon angedeutet. Und man kann sich's richtig gut vorstellen und auch wozu das Ganze ist, ja. Alles ist angedeutet, auch die Gemeinde schon in Form der Stiftshütte eben oder des Tempels als die Braut, aber es ist verborgen. Aber heute haben wir Teil an diesem Christus und nehmen ihn mehr und mehr ein, gewinnen ihn. Das zeigt uns auch die Einnahme im Alten Testament des Landes mit allen seinen Reichtümern. Das habe ich erst kürzlich wieder gelesen und dachte, es ist wichtig, dem Herrn doch hier zu folgen, apropos Nachfolge. Der Herr sagt, sie sollen das Land einnehmen, ja? Und sie schauen das Land an, aber die Probleme, die sie darin sehen, sind größer als ihr Glaube. Mit entsprechend schlimmer Folge. 4. Mose 13 sollen sie das Land erkunden. Sie kommen zurück mit den Reichtümern des Landes, aber ihr Bericht ist ganz anders. Sie sehen die Riesen, sie sehen die Riesenprobleme, aber Gott hat gesagt, sie können es einnehmen und er wird die Probleme lösen, er wird diese Völker vertreiben. Warum? Das ist ein anderes Thema. Und sie jammern und sagen dann, ach, wären wir doch in der Wüste gestorben. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ja, 14,1, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jeder Nacht, weil die Kundschafter, die zurückgekommen sind, das Land eigentlich schlecht gemacht haben, schlecht geredet haben. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Was passiert? Der Herr nimmt sie bei ihrem Wort. Das sage ich nur, dass wir auch sehen, wie Gott handelt. Mose steht dann für sie ein und sagt dem Herrn, er soll ihnen vergeben. Jetzt lese ich in Kapitel 14, ab Vers 27, dort sagt der Herr, wie lange soll es mit dieser bösen Gemeinde weitergehen, dass sie gegen mich murrt? Das Murren der Söhne Israel, womit sie gegen mich murren, habe ich gehört. Sage zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich es nicht so mit euch machen werde, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Muss man sich mal zu Gemüte führen. Der Herr nimmt sie beim Wort und alle, die dort gemurrt haben, sterben in der Wüste. Und die ganze nächste Generation geht aber dann ins gute Land hinein. Das ist natürlich auch ein Bild auf unseren alten Menschen, der nicht ins gute Land hineinkommt. Und in dieses Land sollten sie, warum sollten sie da hineingehen? Der Herr brauchte das Volk dort, weil er kommen wollte, sein erstes Kommen, um den Tempel zu bauen. Es hat noch Jahre gedauert, es war nicht so einfach, aber der Tempel ist gebaut worden, er wurde dann wieder zerstört, er wurde wieder aufgebaut, aber dann konnte der Herr kommen. Und es war auch vorhergesagt, dass er zu seinem Tempel kommt. Der Tempel musste gebaut sein bei seinem Kommen. Ein wesentlicher Punkt dieses Volkes im Land ist, dass sie dort ein Zeugnis sein sollten. Dieses Volk Israel sollte ein Zeugnis sein für Gott. Das fängt schon, wenn ihr euch erinnert, bei Abraham an. Abraham geht ins Land Kanaan und dann wird ein paar Mal gesagt, zu der Zeit wohnten die Kanaaniter im Land. Das ist ein Satz, der einfach zwischendrin kommt und der etwas verwundert. Das zeigt aber, diese Leute haben Abraham damals beobachtet. Die haben geguckt, was macht er, wie lebt er, wie ist das? Und das geht weiter bis zu dem Volk, das aus Ägypten kommt, das Gesetz bekommt, die Stiftshütte baut und dann ist dort die Wolkensäule und die Feuersäule. Dieses Volk geht ins Land, baut den Tempel und auch dort ist diese Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Mich wundert es nicht, dass die Königin von Saba, als sie Salomo besucht hat, dass die total erstaunt war, als sie das gesehen hat. Dieser riesige Tempel, nicht nur der Reichtum und die Weisheit Salomos, auch das Zeugnis, den Tempel mit der Säule, das war absolut einmalig in der ganzen Welt damals. Das gab es nirgends sonst. Alle Völker der Heiden haben immer viele Tempel, überall verstreut. Und das Volk, dieses Volk, hatte einen Gott und einen Tempel an einem Ort. Und das war das Zeugnis. Dieses Volk sollte das Zeugnis Gottes sein. Es gibt da ein paar Vorschriften, sind mir aufgefallen auch. Das verwundert einen. Ja, sie sollten, ich lese es mal kurz vor, nur einen Ausschnitt, 3. Mose 19. Etwas, das steht mittendrin, ab Vers 27, dort sagt er, ihr sollt nicht den Rand eures Haupthaares rund scheren und den Rand deines Bartes sollst du nicht verderben. Denkt man sich, ha, was soll das? Und es gab auch Kleidervorschriften, die Bändel, die sie an der Seite haben und so weiter, viele Dinge. Und wenn man mal orthodoxe Juden sieht, die fallen sofort auf. Sofort, du siehst es sofort. Und das ist der Punkt. Sie sollten einfach auch durch ihr Aussehen zeigen, dass sie dem Herrn gehören, dass sie ein anderes Volk sind, dass sie nicht sind wie alle anderen Völker. Es ist äußerlich, aber es ist ein Zeichen. Ich gehöre Gott. Deswegen haben wir vorhin die Verse noch gelesen. Aus dem Philipperbrief, dass wir Lichter sein sollen, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Der Herr möchte heute ein Zeugnis haben, als die Gemeinde, aber auch jeder von uns, wo wir sind, dass wir ein Zeugnis sind, dass die Menschen erkennen können, ich gehöre Gott, ich bin anders. Und wir sollen uns auch nicht scheuen, anders zu sein. Wir gehören Gott, wir sind abgesondert, wir sind geheiligt. Und das kommt, wenn wir dieses Leben leben, kommt es auch zum Ausdruck, wird es gesehen werden. Deswegen habe ich diese Verse genommen, ich habe sie nicht angeschrieben, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist übrigens auch ein Punkt der Nachfolge. Und passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Denksinnes. Sich dem Zeitalter anpassen heißt, sich den Moden anpassen, sich der Denkweise anpassen dieses Zeitalters. Wir haben ein Zeitalter, von dem der Herr sagt, hier wird das Gute Böse genannt und das Böse wird Gut genannt. Das ist unser Zeitalter. Selbst die Gesetze werden, nicht alle, aber es gibt Gesetze, die widersprechen komplett der Bibel. Die widersprechen komplett dem Wort Gottes. Das sind Gesetze, die nennt das Wort Gottes böse, aber sie sind das Gute heute. Das ist die Welt, in der wir leben, aber das sind Dinge, die können wir nicht mitmachen. Wie Gott es meint, zum Beispiel wie Menschen zusammenleben sollen, das sehen wir im ersten Buch Mose schon. Wie Gott den Menschen geschaffen hat, wie sein Denken ist, wie seine Absicht ist mit dem Menschen. Aber die Gesetze heute widersprechen dem zum Teil. In Jesaja 5 sagt er das, Jesaja 5, Vers 20. Dort sagt der Herr: Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und das Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. War damals schon so, ist es heute nicht anders, nur stärker noch. Aber wir können uns nicht dieser Welt gleichstellen. Wir sind durch unsere Lebensweise, durch dieses Leben, das in uns ist und das wir ausleben, sind wir anders als viele Menschen, als die Menschen um uns herum. Das hat einen Einfluss auf die Menschen um uns herum. Deswegen sagt der Herr, ihr seid das Salz der Erde. Das Salz, das desinfiziert und bewahrt. Und das ist ein Wandel als Lichter in der Welt. In einer Welt, der wir nicht gleichförmig sind, wo wir nicht alles mitmachen. Aber das ist auch dieses Leben in uns. Wir bekommen dieses Leben, wir haben dieses Leben und wir können viele Dinge nicht mitmachen. Das heißt, durch unsere Lebensweise zeigen wir auch, dass wir Gott gehören. In unserem Denken, Verhalten, auch in unserem Umgang untereinander, miteinander, zeigen wir, wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir sind anders. Und das ist das Zeugnis, dass wir heute in dieser Welt sein sollen. Das war noch eine Ergänzung zu der Botschaft 3. Es ist ein Vorrecht, den Herrn zu kennen, dieses Leben zu haben, dieses Leben in uns zu kennen und es auszuleben. Es ist weit mehr als nur ein Leben zu haben, sodass wir einigermaßen gut durch den Tag kommen oder ein gutes Leben leben. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, den Herrn zu kennen, dieses Leben zu erfahren, dass wir es mehr und mehr ergreifen. Da muss ich mich auch nicht anstrengen, groß. Aber ich lebe dieses Leben, ich folge diesem Leben und dadurch bin ich fast automatisch anders als viele Menschen um mich herum. Das heißt, auch ein Zeugnis für den Herrn zu sein. Lob den Herrn.
Mich hat eigentlich eine Liedstrophe in dem Lied 138 berührt, die wirklich dazu passt. Strophe 2. Wandle ich in meinem Geist, bist du es, der den Weg mir weist. Und dann auch hier im Geist dir, Herr, ich dien, hier ich dir Anbetung bring. Das ist unser Schlüssel, dieser Geist, gell? Dieser Christus in uns, der den Weg uns weist. Kein Gesetz, wie gerade eben rauskam, sondern es ist das Leben. Und in der nächsten Strophe heißt es, durch dein Wort und mein Gebet, mein Geist deinem sich verwebt. Das ist so kostbar. Wenn wir im Geist sind, dann bringen wir auch die Sachen im Gebet vor den Herrn und dann leitet der Herr uns und ja, gibt nach seinem Ratschluss. Amen.
Danke, Herr Jesus, für deinen Geist. Ich denke, das ist auch so ein Geheimnis, das im Neuen Testament offenbart worden ist. Im Alten Testament waren es ganz wenig Leute, von denen man sagen konnte, dass sie den Geist haben. In den meisten Fällen heißt es da, sie waren bekleidet mit dem Geist. Selbst von Daniel heißt es nur von anderen, der Geist der lebendigen Götter ist in ihm. Mit anderen Worten, sie sahen etwas an Daniel, etwas Göttliches, und formulierten das in ihrer Vorstellung. Aber das Besondere im Neuen Testament, und das ist im Alten Testament auch schon angedeutet und verheißen, dass der Geist in uns ist. Und dieser Geist, der in uns ist, der schafft eine Veränderung, die nicht mit Gesetzen erreicht wird, sondern mit seinem Leben erreicht wird. Und darauf konzentrieren wir uns auch. Das Leben des Herrn schafft Veränderung. Paulus spricht davon, dass wir gleichgestaltet werden dem Bild Christi. Das ist angedeutet im Alten Testament. Ich werde das machen, ich werde meinen Geist in euch geben. Und auf einmal werdet ihr ja, Dinge denken, sagen, die aus dem Geist sind. Angedeutet. Aber die Wirklichkeit, Geschwister, das müsst uns auch wirklich bewusst werden, ist heute. Zeig mir mal das Wort umgewandelt oder Umwandlung im Alten Testament. Ich weiß jetzt keins. Vielleicht gibt's, aber wenn, dann sehr selten. Umwandlung erfahren wir heute. Sie haben damals das Wort Gottes auch gehabt, sogar schriftlich gehabt. Erstaunlich, ja, und haben das Wort genossen, haben gesehen, dieses Wort ist kostbar, köstlicher als Gold und viel feines Gold und schmeckt gut. Aber wir essen heute das Wort. Der Herr sagt, esst mich, nehmt mich auf, berührt mich. Meine Worte sind Geist und Leben, da habt ihr es. Und dann habt Gemeinschaft mit mir und ich wirke das Wort in euch ein. Ja, während wir es lesen, schafft der Herr Umwandlung. Mein Name ist kraftvoll. Da ist Kraft drin, da ist das Kreuz drin, die Kraft des Kreuzes. Ja, wir brauchen nur ein bisschen drüber nachzudenken, wie Frank vorhin bezeugt hat. Nachdenken, wie wunderbar dieser Name Herr Jesus Christus ist. Da ist das ganze Evangelium mit eingeschlossen. Das ist der Gesalbte Gottes, das ist der Sohn Gottes, das ist der Auserwählte. Aber das müssen wir schmecken. Lob den Herrn. Und wir wollen alle umgewandelt werden. Ja, am Ende, es gibt ein Ende. Bis dahin wollen wir umgewandelt werden. Und jetzt ist die Zeit, umgewandelt zu werden. Keine Zeit verpassen. Denn der Herr hat für jeden Lebensabschnitt eine bestimmte Umwandlung vorgesehen. Also, es ist wunderbar. Umwandlung ist auch ein Geheimnis. Du kannst es eigentlich nicht richtig messen. Für mich ist es ein Geheimnis. Und ich kann nirgendwo sagen, ja, bis dahin bin ich schon gekommen, jetzt muss ich noch weiterkommen. Nein, mein Blick geht immer auf den Herrn Jesus. Beim Herrn gibt es Umwandlung. Habe ich irgendwo einen Mangel, dann weiß ich, wo ich mich hinwende. Und will ich mehr, dann weiß ich auch, wohin ich mich wende. Zum Herrn Jesus. Lob den Herrn dafür. Das Geheimnis ist wirklich wunderbar. Das Geheimnis des Geistes, das Geheimnis der Umwandlung. Und daraus resultierend das Geheimnis der Gemeinde. Gemeinde kann nicht entstehen, ohne dass wir umgewandelt werden. Ja, ohne dass Christus jetzt sozusagen in uns allen ist, wirkt und uns zusammenhält. Lob den Herrn.
Herr, lob den Herrn. Ich lese zwei Verse aus Römer 8, 1 und 2. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht. Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Erlobe den Herrn. Umwandlung ist die Wirkung des Gesetzes des Geistes des Lebens. Lob den Herrn. Wir sind in unserem Leben den Naturgesetzen unterworfen. Alles, was wir loslassen, fällt runter. Aber beim Herrn ist gerade umgekehrt. Das Gesetz des Geistes des Lebens, das zieht uns nach oben. Ja, wenn wir in Christus Jesus sind, dann wirkt das Gesetz des Geistes des Lebens. Ja, wir können einfach nicht mehr dem Gesetz der Sünde und des Todes folgen. Das geht dann nicht mehr. Sondern wir folgen dem Gesetz des Geistes des Lebens. Lob den Herrn, das ist wirklich wunderbar. Wie soll ich sagen, das ist keine Anstrengung, sondern das ist einfach mit Glauben verbunden. Wenn wir dem Herrn glauben und ihm voll vertrauen, wenn wir auf dieses Gesetz vertrauen, dann wirkt es auch. Das ist wie das Naturgesetz, das wirkt einfach. Und so ist es auch das göttliche Gesetz. Wir müssen nur dem voll vertrauen, dann wirkt es. Dann können wir dies und das nicht mehr tun oder dann machen wir das und das, was dem Herrn gefällt. Lob den Herrn.
Am Freitag war ich auch in der Stadt unten und ich war dort zum Austeilen. Seit der Konferenz habe ich ein stärkeres oder klareres Bewusstsein. Ich bin ein Mensch, der hat etwas auszuteilen. Was ganz Einzigartiges. Wir alle haben etwas auszuteilen, nämlich den lebendigen Gott als Leben. Ich stand da unten, die Menschen gehen vorbei, strömen vorbei. Ich hatte dem Herrn gesagt, Herr, jetzt ist eine Gelegenheit da. Wenn du austeilen willst, jetzt ist eine Gelegenheit da. Gib mir Menschen oder nicht, aber ich bin da. Und dann gab es Gespräche und ein Gespräch war besonders. Da hat mich ein junger Mann gefragt, eine Frage gestellt, die eigentlich ich immer stelle. Er sagte mir, sagen Sie mir mal, was ist denn der Sinn Ihres Lebens? Ich habe erst überlegt, ja, wieso stellt der mir diese Frage? Der muss sich damit befasst haben. Also habe ich ihn gefragt, sagen mir doch erst einmal, was denkst denn du, du hast dich damit schon beschäftigt. Und dann hat er mir erzählt, was eigentlich meine Geschichte war. Er wollte ein gutes Leben führen, gute Werke tun. Er hat einen katholischen Hintergrund, ist auch dort aktiv. Und es war genau meine Absicht, als ich mit dem Studium fertig war, eine Arbeit gesucht habe. Ich wusste, es gibt eine Richtung für mein Leben, wenn ich mich jetzt entscheide. Und ich wollte Gutes tun und sinnvolle Werke tun. Und dann habe ich mir erzählt, ja, ich verstehe das, ich kenne das. Aber eines Tages gab es eine Änderung in meinem menschlichen Leben. Ich habe etwas empfangen, was der Bruder genannt hat, das Gesetz des Geistes des Lebens. Ich habe den Herrn, meinen Retter, aufgenommen, habe sein Leben bekommen und in diesem Leben ist auch ein Wille, eine Absicht und ein Ziel. Wie der Herr alle Zeit für den Willen des Vaters gelebt hat. So meine alten Vorstellungen, meine alten Ziele, sie waren da, aber sie wurden immer unbedeutender, als ich ein neues Ziel gesehen habe. Als ich Gottes Vorsatz bekommen hatte, als der Geist mir etwas offenbart hatte. Vorher war ich nicht in diesem Bereich. Ich konnte nur Gutes tun. Aber ich war in Finsternis, in Blindheit gegenüber Gottes Vorsatz. Ich war religiös aufgewachsen, kannte die Kirche, kannte manches Wort. Aber ich war in Bezug auf Gottes Vorsatz in Finsternis. Aber als das Licht kam, als der Geist hineinkam, das Leben hineinkam, als Christus bewusst wurde, als mein Leben, da gab es eine Veränderung. Da hat das mein Leben mehr und mehr bestimmt und die Ausrichtung. Und dieses herrliche Ziel, was Gott mit den Menschen hat, das ist zum Sinn meines Lebens geworden. Ein neuer, wunderbarer, ewiger Sinn. Den Aufbau der Gemeinde. Und von dem Zeitpunkt an, als ich das dann so hineinkam in diesen Vorsatz, konnte ich nicht mehr anders entscheiden. Nicht mehr in die Welt reisen, einen schönen Beruf haben, viel verdienen, abenteuerlich dort. War alles im Angebot. Dann dachte ich, ich muss dort sein, wo Gott sein Werk hat. Wo Gott seinen Vorsatz hat. Dort, wo sein Haus gebaut wird. Wo seine Herrlichkeit ist. Wo ich umgewandelt werde. Wo ich Speise kriege. Dort muss ich sein. Das ist Gottes Ziel. Und es ist das Höchste für uns Menschen, wenn Gottes Ziel auch zu unserem Ziel wird. Und dafür kann man sich hingeben. Dafür kann man sich einsetzen. Das ist es wirklich wert, diesen herrlichen Gott zu empfangen, ihn auszuteilen, gemeinsam aufgebaut zu werden, ihm eine Wohnung zu bereiten. Und er bereitet uns eine Wohnung, wie der Herr gesagt hat. Und wir sind ein wunderbares Volk, ein herrliches Zeugnis des lebendigen Gottes in dieser Welt. Lob den Herrn für Gottes Vorsatz. Der Herr möge diesem jungen Mann auch die Augen öffnen, diesen Vorsatz zu sehen, diesen Geist zu empfangen und erweckt zu werden im Geist. Früher, ich war nur in diesem religiösen Bereich aufgewachsen, in Finsternis, in Bezug auf Gottes Vorsatz. Weil der Geist muss erweckt werden. Der Geist muss jeden Tag bei uns neu erweckt werden. Diese wunderbare Gabe, damit wir auf diesem Weg des Lebens zum Ziel kommen, Tag für Tag näher. Und das gemeinsam mit allen Heiligen. Lob den Herrn.
Ja, was ist die Gemeinde? Ich glaube, heute haben wir verschiedene Aspekte auch gesehen. Die Gemeinde ist ein Geheimnis, ein wunderbares, großes Geheimnis. Und die Gemeinde ist auch ein Zeugnis auf dieser Erde. Und ich glaube, das kam auch in vielen Zeugnissen raus, dass ja der Herr will seine Herrlichkeit auch darstellen durch die Gemeinde. Und er will auch, dass wir hingehen, dass wir auch unsere Leiber geben. Das sind sehr schöne Verse hier, Römer 12, Vers 1. Dass wir unsere Leiber geben zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig. So sollen wir als Einzelne uns dem Herrn geben und so soll auch die Gemeinde sein. Lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Wo gibt es das unter den Menschen? Es gibt immer jemanden, der lebendig ist, aber nicht so heilig. Es gibt manche, die denken, sie seien so heilig, aber sie sind nicht mehr lebendig. Aber wir können uns durch den Geist geben als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ist das nicht wunderbar? Und damit hören wir, glaube ich, auf für die Versammlung heute.